Herzlich willkommen zum AdsDrive PPC Insights Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum PPC Insights Podcast. Ich bin Anna von AdsDrive.
Und ich bin Lara von AdsDrive.
Und heute sprechen wir im Podcast über die steigende Bedeutung von Creatives bei den Google Ads. Und Lara, vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen mit dem Thema ein, mit Kampagnentypen und was da eben so ja für die Ads und deren Creatives einfach beachtet werden sollte.
Genau. Ich glaube, Kampagnentypen sind so ein ganz wichtiges Stichwort, ne? Weil dadurch, dass sich Kampagnentypen ja verändert haben, haben wir einfach auch mehr Creatives bekommen. Es gibt jetzt so Kampagnentypen wie zum Beispiel eine Performance Max Kampagne, die auf einmal alle einsetzen, die vorher Shopping Ads geschaltet haben, aber auch die Leute, die einfach nur auf klassische Search Ads geschaltet haben. Und dadurch, dass diese Performance Max Kampagne ja so funktioniert, dass Google selber entscheiden kann, liefere ich das jetzt in der Suche aus, für Google Shopping oder eben auch im Display-Netzwerk, habe ich auf einmal die Herausforderung, ich brauche ja ein Video und ich brauche ja auch ein gutes Bildmaterial, wenn ich das halt eben auch im Display-Netzwerk spielen möchte. Und das ist definitiv eine starke Veränderung, ne? Wenn ich vorher nur Search-Ads klassisch gemacht habe mit Textanzeigen, dann brauchte ich gar kein Bild. Oder wenn ich einfach Shopping-Anzeigen geschaltet habe, dann brauchte ich nur meinen Produktfeed. Klar, da waren Produktbilder drin. Aber das waren die, die ich eh im Shop hatte. Also von daher war das keine große Herausforderung.
Ja.
Aber klar, für Display- und Videoanzeigen, da brauche ich dann auf einmal doch einen Creative. Und dadurch, dass solche Kampagnentypen relevanter werden, wir haben ja auch als Pendant zu PMax, was eher halt eben so einen Conversion-Fokus hat, auch einen Kampagnentypen, wie natürlich die Demand-Gen-Kampagnen, die eher auf Reichweite und Traffic aus sind. Ja, das sind dann auf einmal Kampagnentypen, wo ich vielleicht doch in die Situation komme, dass ich jetzt auf einmal Bildmaterial brauche, auch wenn ich vorher vielleicht gar nicht die klassischen YouTube-Ads geschaltet habe und auch nicht die klassischen Google-Display-Anzeigen genutzt habe.
Okay, also weil ich praktisch dann einfach diese ganzen verschiedenen Creatives, also die Formate und so weiter da hochlade und dann Google praktisch für mich auswählt, was das beste Creative ist, sozusagen.
Genau, und auch die beste Platzierung. Ne?
Okay.
Also ist jetzt eigentlich gerade vielleicht eine Suchanzeige, eine klassische Textanzeige das Richtige und präsentiere ich halt eben die Sachen in der Suche oder macht es vielleicht auch Sinn, in das Display-Netzwerk zu gehen und dann wird da entsprechend eben auch eine Image-Ad oder ähnliches, ein Banner halt einfach ausgeliefert und dafür brauche ich natürlich Bildmaterial und das brauchte ich halt eben vorher nicht unbedingt.
Ja, okay, das heißt, ich sollte dann eigentlich so viele Creatives wie möglich hochladen, mehr oder weniger.
Ich bin schon so ein bisschen beschränkt. Also ich darf bis zu 15 Bilder, glaube ich, hochladen.
Okay.
Das heißt, das ist dann schon so die Grenze, aber es macht schon Sinn, auch diese Grenze auszureizen, ja, also weil andernfalls der Algorithmus gar nicht die Möglichkeit hat, unterschiedliche Dinge durchzuprobieren, vielleicht auch mal zu rotieren oder ähnliches. Es ist schwierig, wenn ich nur ein oder zwei Bilder hochlade. Deshalb macht es schon immer Sinn, da halt auch wirklich ein bisschen mehr mit auszuwählen und hochzuladen. Und von daher, klar, ist immer ein bisschen besser, ein bisschen mehr zu haben. Und da haben wir jetzt dann halt eben schon die Situation, dass wir Bildmaterial auch entsprechend brauchen.
Ja, macht Sinn. Okay. Und kannst du mal kurz erklären, was für eine Rolle da jetzt die Anzeigenerweiterungen spielen?
Genau, also wir haben nicht nur neue Kampagnentypen. Wie eine Performance Max Kampagne, wo auf einmal Bildmaterial benötigt wird, sondern es gibt halt eben auch neuere Typen von Anzeigenerweiterungen, wie zum Beispiel eine Image Extension oder auf Deutsch Bilderweiterung. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch den Leuten schon mal aufgefallen, ne? Wenn ihr jetzt irgendwie was gesucht habt und ihr eine Anzeige gesehen habt, dann habt ihr vielleicht gesehen, es ist jetzt oft nicht nur diese klassische Textanzeige, sondern insbesondere auch bei Branded Search wird häufig neben der Textanzeige eben so ein kleines viereckiges Bild präsentiert. Ja, das ist eine Bilderweiterung. Das hatte ganz ursprünglich mal Microsoft eingeführt. Die haben das schon echt ein bisschen länger. Also es kommt ja selten vor, dass Microsoft Ads was zuerst macht und dann Google das übernimmt, sondern meistens ist es eher andersrum. In dem Fall war es so, das gibt es tatsächlich schon länger bei Microsoft, als es das bei Google gibt. Und wir haben da eben auch dann entsprechend Bildmaterial, womit ich meine Anzeige so ein bisschen auffälliger machen kann oder halt eben den Nutzer ein bisschen abholen kann. Aber wir haben auch tatsächlich Bildmaterial im Rahmen von zum Beispiel Leadform Extensions. Ja, also da ist es zwar noch nicht so, dass ich das direkt in der Suche sehe, aber ihr kennt das vielleicht auch alle von Meta, also von Instagram-Ads oder auch von LinkedIn-Ads, dass man auf die Anzeige klickt und da sowas steht wie, lade jetzt das White Paper runter und dann muss ich dafür halt eben ein Lead-Formular ausfüllen. Und da habe ich dann sowas wie kein richtiges Hintergrundbild, aber ein Headerbild. Mhm. Und auch das ist natürlich Bildmaterial, was ich zuliefern muss, wenn ich diese Anzeigenerweiterung bei Google entsprechend nutzen möchte.
Ja, logisch, verstehe. Okay, das heißt, die Ansprüche und was man alles dafür vorbereiten und kreieren muss, sind einfach gestiegen. Okay. Und kannst du vielleicht mal kurz erklären, gibt es irgendwie Erfahrungen, wie jetzt so wirklich gutes Bildmaterial eigentlich aussieht oder was da einfach Anforderungen dran sind?
Definitiv. Also ich glaube, eine gute Sache ist immer, wenn man sich selber eigentlich so ein bisschen unsicher ist, weil man vielleicht selber eben jahrelang sehr Experte ist oder war, aber noch nie so richtig mit diesem Bildthema zu tun hatte, dann kann man immer auch das Social-Media-Thema fragen. Ja, weil die meisten Unternehmen haben ja auch irgendwie jemanden, der vielleicht für Social-Media zuständig ist. Dann kann ich mich mit denen schon mal austauschen.
Ja, ja.
Und ansonsten gibt es auf jeden Fall Unterschiede im Bildmaterial, was halt eben so diesen Bereich E-Commerce, B2C angeht und auch was den Bereich B2B und vielleicht Lead-Generierung angeht.
Okay. Und nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, man kann dann irgendwie mal im Unternehmen nachfragen, Erfahrungswerte erfragen. Was kann ich jetzt machen, wenn ich vielleicht, oder hast du da vielleicht einen Tipp, wenn ich jetzt kein größeres Team habe, wo ich irgendwie nachfragen kann? Also wie kann ich da schauen, was für Bildmaterial vielleicht irgendwie passend wäre? Hast du da eine Idee?
Genau, also ich würde es mal so ein bisschen einordnen.
Ja.
Ne? Also erstmal vielleicht, was für Bildmaterial brauche ich und dann, wie kann ich da hinkommen?
Ja.
Also das Bildmaterial, was ich halt eben nutzen kann im B2C-Bereich oder im E-Commerce. Klar, da muss ich meine Produkte präsentieren. Und da ist es halt häufig nicht so empfehlenswert, einfach ein Produktbild zu nehmen von einem neutralen oder sogar weißen Hintergrund, sondern meine Produkte in einem gewissen Setting zu präsentieren.
Ja. Ja.
Wenn ich jetzt irgendwie Lichterketten für den Garten präsentiere, dann wirkt das super schön, wenn ich halt eben ein cooles Bild habe, wo Leute vielleicht irgendwie draußen an einem Tisch sitzen und was essen und da drüber leuchten die Lichterketten. Das ist irgendwie viel ansprechender als nur diese Lichterkette auf so einem einfachen Produktbild.
Definitiv.
Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich sowas wie User-Generated Content oder auch Testimonials funktionieren kann immer ganz gut. Da muss ich aber mit der Person, die da zu sehen ist, die vielleicht ihre Meinung zu meinen Produkten äußert, auch immer sprechen. Ja, ist das für dich okay, wenn wir das eben in der Werbung einsetzen?
Ja.
Dann kann das aber auch sehr, sehr gut funktionieren, halt eben einfach eine Person, die man vielleicht kennt mit dem Produkt. Weil klar, selbst wenn ich die Person jetzt eben nicht aktiv zum Beispiel bei Instagram verfolge, aber ich die einfach kenne, dann ist das natürlich immer auch eine Art Empfehlung. Der gibt sich dafür her oder
Klar.
die gibt sich dafür her.
Klar.
Das funktioniert auch gut. Und so gibt es halt eben dann unterschiedliche Möglichkeiten. Also das wäre jetzt erstmal für den Bereich E-Commerce und B2C.
Mhm, okay.
Und dann haben wir noch den zweiten Bereich, B2B Lead Gen. Mhm. Und da ist es so, dass wir eben Anzeigen auch auf gewisse Art und Weise als Filter verwenden können und müssen. Da haben wir auch schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, dass es halt im B2B-Bereich ganz oft so ist, dass ich halt eben sage, okay, das ist halt jetzt wirklich nur für Firmen und dann habe ich das halt als Disclaimer mit im Bild. Oder vielleicht ist es auch so, ich verkaufe zum Beispiel eine Versicherung, aber die richtet sich ausschließlich an Familien. Dann macht es Sinn, dass ich Familien zeige, dass ich auch sage für Familien, dass ich das mit im Text erwähne, dass ich meine Anzeige einfach nutze, um die Leute rauszufiltern und vom Klicken abzuhalten, die gerade für mich nicht spannend sind. Ja, und ich kann natürlich auch immer sowas machen, wie zum Beispiel eine Kundenreferenz da spielen, dann ist es da halt eher vielleicht ein anderes Unternehmen oder halt einfach eine Stimme aus einem großen Unternehmen, eine Art Kundencase, die auch eben entsprechend ja auch wieder wie vielleicht so ein Testimonial oder User-Generated Content im B2C-Bereich, kann auch das natürlich wieder so ein bisschen Trust aufbauen.
Okay. Und wenn es um das Thema Video-Ads geht, gibt es da nochmal irgendwas Spezielles zu beachten oder irgendwelche Empfehlungen, die du geben kannst?
Definitiv. Also gut ist es immer, wenn es eher was Kurzes ist. Ne? Also die meisten Leute wollen jetzt nicht sich irgendwie 30 Sekunden lang erstmal ein Video angucken, sondern es ist schon immer wichtig, dass es halt eben so ein bisschen kurz und knackig ist. So 10 bis 15 Sekunden ist oft ganz gut. Und entscheidend sind auch eher immer so die ersten 5 Sekunden. Zum okay. einen, weil es natürlich, wenn ich jetzt vielleicht auch bei YouTube platziert bin, diese Skippable-Formate gibt, wo ich nach 5 Sekunden überspringen kann. Mhm. Dann ist es immer wichtig, dass in den ersten 5 Sekunden klar ist, wer bin ich überhaupt. Also meine Brand muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ja. Ich habe schon ganz oft das gesehen, dass erst nach 6-7 Sekunden einfach mal erwähnt wird, wer da eigentlich gerade Werbung schaltet. Das ist natürlich ungünstig. Ja. Das muss immer eigentlich von Anfang an klar sein. Wer bin ich? Was biete ich an? Und dann ist immer noch, warum, eine große Frage. Mhm. Also warum sollte derjenige jetzt bei mir kaufen? Warum ausgerechnet bei mir? Also das sind immer so die Fragen, die eigentlich in die ersten 5 Sekunden auch schon gehören, selbst wenn das Video danach dann noch 10 Sekunden weitergeht.
Okay, verstehe. Und was kann ich jetzt machen, wenn ich vielleicht kein riesiges Grafikteam habe oder auch nicht so viel Budget für die Creatives? Hast du da vielleicht nochmal irgendwelche Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Also meistens ist es ja schon so, dass man halt gerne irgendwie möchte, dass es in einem bisschen einheitlichen Look and Feel ist. Mhm. Ja, also selbst wenn wir über so Formate sprechen wie eine PMax, da kann ich natürlich ein ganz, ganz einfaches Bild hochladen, ohne dass da jetzt halt irgendwelche visuellen Elemente drauf sind. Das ist natürlich schon auf jeden Fall möglich, weil ich ja Texte noch separat übermittle und auch mein Logo noch separat übermittle. Aber in der Regel ist es schon empfehlenswert, so ein gewisses Branding zu haben. Und da kann ich definitiv dann zum Beispiel mit sowas wie Canva auch arbeiten. Mhm. Auch um so kurze Videos zu erstellen, ist das ganz cool. Ja. Da habe ich dann einfach Templates. Dann kann ich halt einfach mein Template für mich zusammenstellen oder kann auch ein bestehendes Template eben verwenden und da meine Unternehmensfarben einfach einstellen. Ja. So dass ich dann so eine gewisse Art und Weise von Branding, Wiedererkennungswert einfach schaffe und gleichzeitig aber nicht die krassen Grafik-Skills brauche, weil ich glaube, das können halt die meisten einfach so bedienen. Das ist relativ intuitiv. Du arbeitest ja auch super viel mit. Ja. Und dann braucht man vielleicht nicht immer wirklich einen krassen Grafiker, um halt eben ganz vorzeigbare Creatives auch zu gestalten. Ja. Und wenn ich jetzt selber keinen habe im Team, dann kann ich natürlich immer mit Freelancern arbeiten. Unter Umständen, wenn das für mich eine Option ist, kann ich auch mal auf so Plattformen wie zum Beispiel Fiverr gucken. Ja. Ja, weil der Freelancer muss vielleicht auch nicht immer unbedingt Deutsch können. Wenn ich dem jetzt einen gewissen Text auch zur Verfügung stelle, der als Claim auf das Bild mit soll, dann ist es vielleicht auch total okay, wenn er halt eben irgendwo anders auf der Welt sitzt und ich bei Fiverr aber gesehen habe, der hat eigentlich ein ganz cooles Portfolio und mir gefällt das so vom Stil. Ja. Genau, und ansonsten, ich glaube, AI ist ja immer so ein großes Thema. Man kann auch versuchen, Bilder über AI generieren zu lassen. Das sieht mal besser, mal schlechter aus, ehrlicherweise. Ich glaube, eine Sache, die oft ganz gut funktioniert, sind so ein bisschen comicartige Bilder. Mhm. Ja, weil Menschen dann manchmal doch nicht ganz so realistisch sind. Aber das ist auch immer noch eine Option, die ich mir halt eben überlegen kann, wenn ich jetzt wirklich keine Fotos, keine Videos, kein gar nichts irgendwie habe, was ich vielleicht auch entsprechend nutzen kann.
Ja, verstehe. Und dann gibt's ja so ein bisschen dieses Buzzword von Ad-Fatigue. Was kann man da machen? Also vielleicht kannst du es auch kurz nochmal erklären, was es eigentlich wirklich bedeutet und auch ein bisschen so, wie das zustande kommt. Und ja, vielleicht auch einfach erzählen, ja, was man dagegen sozusagen machen kann.
Definitiv. Also Ad-Fatigue ist auf Deutsch eigentlich Werbemittelmüdigkeit. Das haben vielleicht schon viele eher dann mal auf Deutsch gehört oder ihr kennt eins davon. Da geht es im Grunde genommen darum, dass die Zielgruppe sich irgendwann einfach satt gesehen hat. Ihr kennt das sicherlich auch selber, ne? Man hat irgendwann eine Anzeige schon 5-mal gesehen, schon 10-mal gesehen, schon 20-mal gesehen. Dann irgendwann nervt es einen eher, als dass man das halt irgendwie noch gut findet oder halt eben ja vielleicht sogar nicht mal mehr ein positives Bild von dem Unternehmen hat, sondern einfach so genervt ist, dass man dann halt eher ein negatives Bild hat. Und das ist was, was natürlich im Social-Media-Bereich schon lange eine Rolle gespielt hat, was aber eben im Google-Ads-Bereich vorher vielleicht noch gar nicht so krass war, es sei denn, man hat jetzt Retargeting-Ads geschaltet. Aber klar, wenn ich halt eben eine bestimmte Zielgruppe habe und ich bin vielleicht sogar noch in einem Nischenbereich unterwegs, irgendwann haben die das alle mal gesehen.
Klar.
Und dann kennen die mein Video und meine 15 Bilder, auch wenn es 15 sind.
Ja.
Und deshalb ist es schon wichtig, dass man nach einer gewissen Zeit das mal irgendwann wieder austauscht und dass man auch neues Material reinpackt. Mhm. Und ansonsten, was auch häufig so ein bisschen vergessen wird, ist das Thema Testing. Ja, weil man sagt immer ganz oft, ach ja, Google wird das ja für mich durchrotieren. Ich muss gar kein Testing mehr machen, weil der Algorithmus entscheidet ja automatisch.
Ja.
Und da muss man sagen, es ist schon immer empfehlenswert zu sagen, ich gruppiere das so ein bisschen thematisch. Und wenn ich jetzt bei PMax zum Beispiel bin, dann kann ich mal eine Asset-Gruppe machen, wo ich zum Beispiel eine Art von Bildern hinterlege, vielleicht Bilder, die eher mit meinen Produkten zu tun haben und dann vielleicht Bilder, die eher vielleicht mit mir als Unternehmen zu tun haben. Oder ich kann halt eben so ein bisschen was Kreatives auch machen, ja, zum Beispiel so bestimmte Probleme aufzeigen und dann, wie meine Produkte diese Probleme lösen. Mhm. Ja, so eine kleine Geschichte.
Ja.
Das kann man halt testen gegen so klassische, das sind die Produktfeatures-Themen. Und da kann man schon sagen, okay, selbst wenn ich da 15 Sachen hinterlege, mache ich mal das eine eher problem- und solution-orientiert und das andere ist wirklich so klassisch Produktfeatures. Und dann kann ich ja die Performance miteinander vergleichen. Also es macht schon Sinn, nach wie vor sich zu überlegen, okay, was sind denn Dinge, die ich vergleichen kann und die ich auch testen kann, weil nur so finde ich auch am Ende raus, was für mich eben am besten funktioniert. Ja, wenn ich alles zusammenmixe, dann fehlen mir da häufig halt eben auch die Informationen, weil ich das ja gar nicht mehr so genau kontrollieren kann.
Ja, verstanden. Cool. Ich finde, wir haben einen ganz guten Einblick in das Thema Creatives und Bilder für Google Ads bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mhm.
Das waren die PPC Insights, der AdsDrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.